Uniradio Konstanz.
Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Uniradio. Ich bin Lau.
Ich bin Nina.
Und ich bin heute das allererste Mal als Moderation hier. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es macht viel Spaß auf jeden Fall schon mal.
Ja, herzlich willkommen, Lau.
Ich muss aber sagen, hier drin ist echt sehr, sehr heiß. Also ich schwitze schon sehr stark.
Aber nichts im Vergleich zu draußen. Also jetzt am Mittwoch, den 2. Juli, war ja dieser Hochpunkt dieser Hitzewelle. Ich weiß nicht, wohin. Also was macht man denn bei dem Wetter? Also was sind denn so deine Tipps, wenn es so heiß ist?
Also die meiste Zeit verbarrikadiere ich mich entweder in meiner Wohnung mit Rollläden zu oder auf meinem Balkon mit Sonnenschutz und habe meistens ein Eis in der Hand. Oder ich war jetzt zum Beispiel auch gestern mal wieder am Hörnle.
Ja, hast du erzählt.
Ja, ich bin sogar mal aufs Floß geschwommen. Das habe ich schon echt lange nicht mehr gemacht, weil ich war allgemein seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr am Bodensee schwimmen.
Diese Plattformen sind immer gottlos voll. Ich bin so ein Hörnle-Gänger. Ich bin da so eigentlich fast jede Woche mit meinen Freunden. Und es ist immer voll. Egal, wann man geht, es ist immer voll so. Ich möchte einfach braun werden so.
Ja, also ich war jetzt gestern Abend relativ spät, so gegen 8 oder so. Und dann ging es so, klar, es waren schon noch mit mir und meiner Freundin, waren wir vielleicht so zu so 6 auf dem Floß. Andere habe ich gesehen, also dieses Floß, was ganz nah am Ufer ist, das war wirklich rappelvoll.
Das ganz links?
Ja, genau.
Ja.
Das war wirklich rappelvoll. Aber bei uns ging es einigermaßen, aber ich konnte auch das Hin- und Rückschwimmen tracken mit meiner Apple Watch. Und ich habe es mal umgerechnet, das ist richtig crazy. Ich bin nämlich einfach 8 Bahnen hin- und zurückgeschwommen.
Oh, nett.
Weil das waren so um die 200 Meter, die ich halt geschwommen bin. Und das war, ich gehe eigentlich nie schwimmen, deswegen bin ich echt stolz auf mich.
Ja, 8 Bahnen ist schon nicht ohne. Wo wir gerade von Bahnen reden, Lara und ihre Freundin Anna haben einen Beitrag zu dem Buch 22 Bahnen von Caroline Wahl gemacht. Hast du das gelesen?
Nee, ich habe es nur am 30. am Montag im Osiander gesehen, ganz kurz. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut, weil das lag auch bei den englischen Bestsellern zufällig.
Das ist aber deutsch, oder?
Ja, ja, das ist auf jeden Fall deutsch, aber auch ein Bestseller, soweit ich weiß.
Mhm.
Und das war schon interessant, sehr schön designt auf jeden Fall, das Buch.
Voll, ja, da geht es so ein bisschen, sich so im Leben zurechtzufinden, sich selbst zu finden und auch den Alltag zu bewältigen. Wir wollen ja aber nicht viel vorwegnehmen, deswegen wollte ich sagen, hören wir mal rein. Uniradio Konstanz.
Hi, ich bin Lara und ich bin hier heute mit...
Hi, Anna. Und heute haben wir was ganz Tolles vorbereitet. Als kleine Abkühlung an diesen heißen Tagen haben wir eine literarische Erfrischung für euch vorbereitet. Und zwar diskutieren wir heute ein bisschen 22 Bahnen, warum das so catchy ist und was wir so selber dran interessant finden.
Für alle, die es noch nicht kennen, 22 Bahnen ist ein relativ kurzer Roman, in dem es um Tildas Leben geht, wie sie so ein bisschen gefangen ist in ihrer Rolle, sich um ihre kleine Schwester zu kümmern und gleichzeitig zu gucken, wie sie in ihrer Zukunft ihr Leben gestalten will. Und da nimmt sie uns ein bisschen mit in einem sehr zeitlosen Abstand, so wie sich ihre Tage strukturiert, was so vorfällt und gestaltet das alles so ein bisschen locker. Da kommen wir doch direkt zur Schreibweise. Anna, was sagst du dazu?
Die Schreibweise eignet sich perfekt, um da so schnell reinzustarten. Wenn man generell vielleicht auch sonst nicht liest, finde ich, ist das so ein guter Einstieg. Also man ist richtig schnell in dem Buch drinne, im Inhalt drinne. Und das wird auch aus der Ich-Perspektive von Tilda erzählt. Deswegen kommt man da relativ schnell rein. Und Caroline Wahl hat das auch sehr klein gestückelt. Also die hat einmal Kapitel, aber auch innerhalb der Kapitel ganz viele Absätze, wodurch man so immer so ein paar gedankliche Pausen irgendwie hat und nochmal das Gelesene ein bisschen setteln kann und nochmal ein bisschen kurz rekapitulieren kann, was gerade passiert ist. Ja, ich finde, das ist super, um so ganz slow da irgendwie reinzukommen.
Stimme ich dir zu. Ich habe davor ziemlich lang kein Buch gelesen, so richtig, und war irgendwie auch auf der Suche mal wieder nach sowas, was man einfach so auch mit im Bus haben kann oder auf der Fähre lesen kann oder so. Und ich war ziemlich schnell, ziemlich doll gecatcht. Ich habe auch das Fortsetzungsbuch schon gelesen. Da gibt es nämlich auch eine Fortsetzung.
Ich auch.
Windstärke 17, auch eine fette Empfehlung von mir. Und ich fand es auch sehr, sehr angenehm und war auch, ja, habe mich voll auch da so reinfühlen können. Sie hat das auch sehr angenehm geschrieben, finde ich, dass man das Thema, was es ja behandelt, eben, also es geht um die alkoholkranke Mama von Tilda und ihrer kleinen Schwester. Und ich finde das Thema an sich ja sehr, sehr deep. So, also da kann man ja auch in Anführungszeichen ein Drama draus machen. Und ich finde, Caroline Wahl hat es sehr gut geschafft, das so ein bisschen leicht einen Einblick zu geben. Aber wenn man will, kann man es auf jeden Fall auch deutlich tiefer lesen. Oder man liest es einfach als Sommerlektüre am Pool.
Ja, es ist gleichzeitig so sehr, sehr locker, also so sehr leicht geschrieben und nicht so schwer. Es fühlt sich nicht so traurig an oder so. Man beschäftigt sich trotzdem damit. Und so diese Liebesgeschichte, die parallel trotzdem irgendwie stattfindet, macht das Ganze dann auch nochmal echt spannend, würde ich sagen. Und ja, was interessant ist, wir haben ja die Ich-Perspektive, aber gleichzeitig auch Dialog. Und dadurch weiß man auch so ein bisschen, okay, was denkt Tilda und was sagt sie davon? Weil manches sagt sie dann, manches sagt sie nicht. Und dadurch kann man sich halt auch ganz schnell in sie einfühlen und ja, so ein bisschen aus ihrer Sicht so die Geschichte miterleben. Und so Insider, die drin vorkommen und sich auch immer wiederholen, die, finde ich, lassen auch einen so richtig ins Buch reintauchen. Weil dann fühlt man sich irgendwie wirklich, als wäre man mit dabei, wenn man die Insider so kennt.
Absolut. Ich finde, der rote Faden ist da auf jeden Fall drin mit dem Thema 22 Bahnen. Und die Insider finde ich auch, also ich musste teilweise wirklich schmunzeln. Ich fand es sehr, sehr witzig gemacht. Und ich gebe dem Buch auch echt eine gute Bewertung. Also ich würde es nochmal lesen. Ich habe es auch überlegt, mir zu kaufen, weil ich habe es aus dem Bücherregal meiner Mitbewohnerin geklaut. Und ich glaube, ich brauche das auch in meinem. Hast du eine Rückmeldung zum Buch?
Ja, also ich habe es mir gekauft, tatsächlich. Und habe damit meine Bodensee-Radtour gestartet. Das war auch irgendwie ein perfekter Begleiter. Also ich finde vor allem so, wenn es richtig warm ist, ist 22 Bahn ist irgendwie so ein Sommerbuch. Also absolut. Das hat sich auf jeden Fall angeboten. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt im Film dann umgesetzt wird. Ob absolut. Man da also die Sachen sich so wiederfinden, die so in der Schreibweise zu sehen sind und auch so diese Pausen und die Kapitel, ob die im Film irgendwie umgesetzt werden und wenn ja, wie?
Ja, ich bin sehr gespannt. Der Film soll ja im September in die Kinos kommen und die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen ist auf jeden Fall besetzt von Janis Niewöhner. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich mag ihn sehr gern als Schauspieler und bin gespannt, wie er die Rolle von Viktor umsetzt. Also da werde ich auf jeden Fall im Kinosaal zu finden sein.
Ich auch.
Bin gespannt auf alle Rezensionen, die vielleicht noch folgen werden zu dem Buch. Also viel Spaß bei der sommerlichen Erfrischung und bis ganz bald.
Uniradio Konstanz. Danke, Lara und Anna, für den netten Beitrag. Also ich bin überzeugt. Ich kaufe mir das Buch.
Ja, es klingt schon auf jeden Fall sehr interessant.
Gell?
Es also, passt auch gut in den Sommervibe.
Ja, voll. Viele fangen gerade wieder Schwimmen an. Ich habe das Gefühl, mehr Menschen fangen gerade wieder so Schwimmen an oder generell einfach mehr sich zu bewegen. Finde ich super, aber wo wir gerade schon bei den Büchern sind, was liest denn du gerade so?
Also ich lese allgemein eigentlich hauptsächlich englische Bücher, weil ich habe sonst das Gefühl, so ich verliere die englische Sprache so aus meinem Vokabular. Also ich verliere mein Vokabular im Englischen so, deswegen lese ich sehr viel auf Englisch. Aber sonst, so ich lese dann eher so auch viel so Mental Health Sachen, aber auch so Fantasy, so von Matt Haig, der hat viel Mental Health und so eben Fantasy-Sachen, so Midnight Library zum Beispiel, falls du das kennst.
Nee, sagt mir jetzt nichts.
Ich lese auch ein bisschen Dark Romans.
Ja, verstehe ich aber.
So, das ist so ein bisschen mein Ding, aber ich so in Richtung 22 Bahnen eigentlich nicht, aber so ich finde, es klingt sehr, sehr interessant.
Spannend, ja, finde ich auch. Also ich bin überzeugt worden. Ich muss auch sagen, ist auch nicht mein typisches Genre. Ich bin so ein typischer Fitzek-Leser. Ich lese auch gerade die Einladung. Hier geht die Empfehlung raus. Sebastian Fitzek sind die besten deutschsprachigen Bücher, wenn man so Thriller-Richtung mag. Ich lese aber auch gerade, hast du Hunger Games gesehen, die Filme?
Ja.
Da kommt ja nächstes Jahr der Film mit Haymitch, seine Backstory, raus. Das Buch liest sich gerade, das heißt wie Sunrise on the Reaping oder so.
Und
das lese ich gerade, ja. Also muss ich sagen, ich bin gerade eh wieder so ein Bücherleser geworden.
Ja, als ich eben am Montag, dem 30. auch im Oseander war, habe ich mir auch zwei neue Bücher gekauft. Und eins davon ist sogar echt sehr interessant, weil das heißt Free Therapy. Und da geht es so ein bisschen, du verfolgst so die Geschichte von so zwei Personen und die selber sind in Therapie und wissen auch, sind sehr selbstreflektiert, wissen eigentlich auch, wie sie das therapeutische, die therapeutische Hilfestellung annehmen müssen und das auch umsetzen müssen, aber es halt einfach leider nicht hinbekommen. Und dann sieht man so ein bisschen die Geschichte von denen und was man auch einfach besser machen kann. Es hilft ein bisschen. Und dann kommen wir auch gerade zu unserem zweiten Beitrag von Juli, weil das passt ein bisschen dazu.
Ja, da geht es auch so ein bisschen ums Thema Mental Health. Ich wollte an der Stelle auch gleich eine Triggerwarnung aussprechen. Da geht es um Depressionen, um herzverletzende Gedanken. Also wenn euch das Thema zu viel ist oder ihr sagt, das triggert mich, dann der Beitrag geht circa 8 Minuten. Also falls ihr das nicht abkönnt, dann überspringt den Beitrag. Oder wenn nicht, schnappt euch eine Freundin, einen Kumpel oder eure Eltern oder auch ein Haustier, was auch immer euch hilft. Wenn ihr sagt, würde mich interessieren, aber ich glaube, alleine packe ich es nicht. Mit Freunden was anzuhören, ist ja eh immer verbindet, finde ich.
Ja, und falls ihr skippen wollt, in der Beschreibung ist auf jeden Fall ein Timestamp drin. Da könnt ihr dann nachschauen.
Genau, dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Uniradio Konstanz.
Kennt ihr das? Es ist Samstagabend und irgendwie kommt der heute wieder ein bisschen schneller als gedacht. Die Woche war anstrengend und irgendwie habt ihr noch gar keine Abendbeschäftigung für diesen Samstag geplant. Eigentlich ja keine große Sache und so, auch mal alleine sein und so, aber irgendwie geht diese beschissene FOMO nicht weg. Ein Gefühl von Alleinsein, Sinnlosigkeit und so einer Abgeschiedenheit von der Welt. Leute, nehmt diesen Zustand, zieht ihn über mehrere Wochen und es fühlt sich an wie Depression. In diesem Beitrag des Uniradios soll es um Depression gehen. Ich weiß nie, wie ich das vermitteln soll, wenn ich Debris habe, deswegen versuche ich das hier. Wenn ihr darauf keinen Bock habt oder das too much ist, dann spult jetzt einfach ein paar Minuten nach vorne. Ich bin Julian Schlecht und der Text heißt Meine Liebe dem Leben gegenüber.
Uniradio Konstanz.
Okay, über Depression zu reden ist schwer, aber lasst uns nochmal von vorne beginnen. Bei diesem miesen Gefühl an einem Samstagabend, weil irgendwie wollte ich heute noch was starten, aber es ging halt nun doch nichts voran. Jetzt trägt die Sonne noch ihre letzten Strahlen auf den Schänzleboden und ich liege dort auf dem warmen Asphalt. Mir geht's schlecht. Nicht wegen der FOMO oder so, nee, ich bin einfach nur Depri. Ach, es ist absurd. Während man bei einer Winterdepression ja sowieso den grau-weißen Schneematsch vor der Tür hat, wartet im Sommer die pure Freude vor deinem Haus. Ja, wirklich. Wenn du im Sommer depressiv bist, dann blendet dich die Sonne absichtlich in die Augen. Es ist wie, als würde dieser heiße Stern auf dich herunterspucken, dich auslachen und zu dir sagen, Junge, guck dich an. Alle um dich herum haben ausnahmslos Spaß. Es hat 25 Grad und du bist scheiße drauf. Was geht denn bei dir ab? Ja, was geht denn ab? Genau das ist gerade meine Lage. Das hier ist Depression. Stell dir vor, das Hobby, was dich mal ausgemacht hat, macht dir so langsam keinen Spaß mehr. Die Freunde und Freundinnen, die dir mal viel bedeutet haben, irgendwann fühlst du dich nicht mehr wohl bei ihnen. Und deine Ziele im Leben, der gute Job, den du willst, oder endlich mal einen Freund, all das hat keinen Wert mehr für dich. Einfach so, ohne Grund. Ohne dass da irgendjemand gestorben wäre oder du dich kürzlich getrennt hast, nein, einfach aus dem Nichts heraus. Klingt irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar und genau das ist es auch. Trotzdem, wie würdest du auf so einen Zustand reagieren? Wenn man länger in diesem Depressionsgame ist und so, lernt man zwangsläufig Menschen kennen, die darauf reagieren, indem sie dem Dreck etwas Gutes abgewinnen wollen. Leute, die einem erzählen, wie sehr sie doch durch ihre Depris gewachsen sind und wie sehr sie doch so viel reflektierter sind als die ganzen Normalos da draußen. Ach, wuh. Ehrlich, ich sammle jetzt schon die Rotze in meinem Mund und spucke sie der nächsten Person ins Gesicht, die mir erzählt, dass meine Krisen auch Chancen sein können. Nein, Mann, Krisen sind keine Chancen, Krisen sind scheiße. Die Ungerechtigkeit der Welt schlägt mir entgegen und ich soll sie umarmen? Junge, wer bin ich, Alter? Der scheiß Dalai Lama? Das ist doch verrückt. So oft quält man sich einzuschlafen, wenn man eigentlich gar nicht mehr so richtig aufwachen will, Alter. Und das soll ich gut finden? An alle Interessierten da draußen, ich habe für mich eine Strategie gefunden, meiner Depression und dem Leid dieser Welt zu begegnen und das ist warmer, schöner Hass. Ehrlich, jedes Leiden ist scheiße. Es gibt nur wenig sinnvolles Leid, jeder Kummer, jeder Schmerz und jede Depression ist doch ein wahnsinniger Skandal. Ja wirklich, Für mich ist das hier gerade die größte Ungerechtigkeit überhaupt, dass ich jetzt schlecht drauf bin. Hier am See, wo gerade die Sonne untergeht und diese wunderschönen Blätter im warmen Wind sich drehen. Junge, fick mich! Alter, ich fass das nicht! Ja, während ich ein paar Jungs zuschaue, wie sie aus dem Wasser steigen, schießen mir die Tränen in die Augen. Als der Hass von mir weicht, merke ich, dass das doch alles hier eigentlich mal alles anders war. Dass das Leben mal schön war. Ja, eigentlich vermisse ich doch das alles. Dieses dumm Scheiße labern am See, eine Kippe rauchen, während man sich hier in den Armen liegt, dieses Rumgammeln, Spezi trinken, gut gelaunt sein. Alter, ich habe eine riesige Sehnsucht in mir. Nach diesen langen Partynächten, die eigentlich an solchen Samstagen anstehen, danach mit irgendjemand rumzuknutschen im Club und so lange zu bleiben, bis der Boden glüht und ich endlich mal wieder was spüre. Ey, verdammte Scheiße. Das Leben, die Leute, die Uni, das alles habe ich mal gemocht, das war mal mein Ding. Junge, was ist denn aus mir geworden? Mein Gott, Depression kostet Kraft. Ich verstehe jeden, der sich das nicht antun will. Ja, wirklich, an so einer Scheiße darf man zugrunde gehen. Leute dürfen an ihrem Schicksal verzweifeln, da ist nichts Schlimmes dran. Für mich aber will ich das nicht. Zumindest heute nicht. Ja, vielleicht bin ich nichts Besonderes. Vielleicht habe ich kein krasses Talent und noch nicht viel gerissen in meinem Leben, aber trotz alledem bin ich doch da, Junge. Ich atme. Das hier, diese Rotze ist mein Leben. Das ist das, was ich bekommen habe. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Das ist das, womit ich umgehen muss und eigentlich kann ich das doch auch. Ich will ehrlich mit euch sein. Eigentlich mochte ich mal das Leben. Eigentlich habe ich die besten Freunde und Freundinnen, die es gibt. Ich habe eine tolle Familie daheim und eigentlich gehöre ich auf diese Welt und eigentlich mag ich mich ja auch, aber trotzdem ist das jeder meiner depressiven Episoden eigen, dass mir dieses Selbstverständnis abhanden kommt. Leute, auch wenn ich hier meinen Cool verliere und gerade alles hasse, habe ich doch irgendwo eine trotzige Liebe dem Leben gegenüber. Ja, dieser hoffnungslose Schrei nach Freude und so, da steckt doch irgendwo die Lust am Leben drin, die mir gerade so sehr abhanden kommt. Das Leiden an diesem depressiven Nichts verursacht eine wahnsinnige Wut in meinem Bauch. Nicht, weil ich so ein negativer Mensch bin, nein, sondern weil das Leben eigentlich echt oft echt schön ist und ich das gerade nicht wahrnehmen kann. Ja, voll, Alter. Diese glückseligen Momente, in denen ich alleine in dieser Seezeitbude sitze und irgendwelche kitschigen Lieder auf meinem Klavier baller, ey. Dieses tolle Gefühl, wenn man sich nach dem Joggen im See abkühlt, der warme Tee nach dem Eisbaden und dann Dönerfetzen, eine richtig geile Tischtennispartie auf dem Spielerjunge, so hart raven, dass man nach Amphetamin gefragt wird, ey, ich reiß die Hände zum Lobpreis nach oben. Dieser Moment, Alter, als ich noch Bayern-Fan war und sie im DFB-Pokal 2010 nicht über ein zerfahrenes 0:0 gegen Schalke herauskamen und dann Arjen Robben in der 113. Minute den Ball von weit hinter der Mittellinie bis ganz nach vorne dribbelte, irgendwann dann an der Seitenlinie Richtung Tor abbog und die Kugel schlussendlich ins letzte Eck schlenzte. Junge, das alles war mal da. Diese Freude habe ich mir nicht eingebildet. Fick dich, Depression. Hey, wirklich, das Leben, das Diesseits, dieses hier, das kann doch geil sein. Ich brauch da kein Jenseitsmann, keine marxistische Utopie, kein Himmelsreich. Auch wenn die Welt manchmal scheiße, ungerecht und voller unsinnigem Leid ist, ich will ihr treu bleiben. Ich habe eine Liebe dem Leben gegenüber und in jedem Moment, in dem ich mich trotz Depression für das Leben entscheide, bringe ich diese Liebe zum Ausdruck. Ich sitze mit Stift und Papier am Schänzle. Die Sonne ist untergegangen und langsam bin ich alleine hier. Auf die schönen Gedanken über die Liebe kommt wieder der Hass hervor. Der Hass auf die Depression, die Ungerechtigkeit und das Leid in der Welt. Depression ist brutal. Auch die schönste Ablenkung ist irgendwann vorbei. Ich packe meine Sachen zusammen, trete den Heimweg an und bin unversöhnt. Wenn ich aufhöre, gegen diese ganze Scheiße zu wettern, gehe ich zugrunde. Ich werde das nie akzeptieren. Die mentalen Krisen, die Katastrophen, der Abfuck. Weder in mir noch in der Welt. Ich will ein glückliches Leben führen und ich will, dass jeder Mensch genauso glücklich wird. Ich hoffe, dass ich dafür nie meinen Frieden finden werde mit dem Leid und ich will einfach mal wieder endlich glücklich in der Sonne liegen.
Uniradio Konstanz.
Danke, Juli. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Beitrag. ich will an der Stelle auch nochmal sagen, achtet auf eure Freunde, nicht nur auch auf euch selbst. Wenn ihr euch selber seht in diesem Beitrag, dann redet mit einer Person vielleicht auch ein bisschen darüber, aber eben achtet auf eure Mitmenschen und hoffentlich geht's allen uns dann auch richtig super diesen Sommer.
Ja, man, dass es im Winter manchen Leuten nicht gut geht, es ist einfach auch, es wird dunkel, es wird kalt und einfach blöd, aber es gibt auch Leute, die haben einfach so Lows oder Downs im Sommer und nicht jedem geht's immer super, also guckt einfach, wie Lau schon gesagt hat, guckt nach euren Freunden, guckt nacheinander, guckt, dass es allen gut geht und guckt, dass einfach der Sommer für jeden schön ist.
Ich finde es auch sehr schön, dass dieses Thema auch mal angesprochen wird, weil allgemein habe ich das Gefühl, so Winterdepression wird sehr oft thematisiert, aber Sommerdepression, darüber spricht fast keiner.
Ja, weil ich habe das Gefühl, Winterdepression ist mittlerweile, ach zum Glück, an einem Punkt, wo man sagt, ich spreche offen darüber, mir geht's einfach nicht gut, aber es ist Sommer, es ist warm, wie dir geht's nicht gut. Ich habe oft das Gefühl, das ist manchmal noch so, wie kann es dir da schlecht gehen?
Ja, ist so ein Tabuthema, so, weil eben es ist schönes Wetter, du kriegst viel Vitamin D, da hängt ja auch viel auch so mit zusammen. Deswegen, so, es geht halt aber leider trotzdem echt nicht jedem gut. Und das, darauf muss man echt achten.
Ja, jeder kann mal eine Hard Time haben. Guckt einfach nach euren Freunden, fragt auch lieber mal zu viel nach, hey, alles gut bei dir oder was kann ich tun, dass es dir besser geht. Genau, aber ich finde, es ist mittlerweile gut, dass einfach dieses Thema Mental Health kein Tabuthema mehr ist, wie es ja früher war. Also es ist ja mittlerweile schon an dem Punkt, dass man sagen kann, hey, mir geht's nicht gut und ich finde, das ist richtig und wichtig.
Ja, definitiv. Und mir fällt auch viel auf, dass dadurch auch die ältere Generation viel mehr auch da, Therapie selber anfängt und ihre eigenen Probleme so aus ihrer Jugend selbst aufarbeitet. Ich finde, dieser gesellschaftliche Sprung ist sehr schön.
Ich finde es vor allem auch super, dass auch die älteren Generationen, aber dass einfach auch die älteren Generationen einfach auch sagen, ich lasse mich drauf ein. Also die haben ja auch wieder ihre Kindheit, wo die vielleicht sagen, oh, das fand ich jetzt uncool, hat mich jetzt, weiß nicht, das belastet mich immer noch. Und dass sie einfach auch sagen, ich lasse mich jetzt auch drauf ein. Nicht nur unsere Generation, wir sind da ja sowieso eh sehr offen,
ja,
um auch einfach Hilfe zu suchen. Aber dass die jetzt auch sagen, ich suche mir jetzt auch Hilfe, ich rede mit dem Therapeuten oder ich öffne mich generell einfach mal jemand, ich finde, das ist so, so wichtig.
Definitiv. Es ist einfach auch, damit jeder glücklich sein kann einfach.
Ja, nee, finde ich super. Also, wenn es jedem gut geht, das ist ja genau das, was wir auch wollen.
Ja, aber wir haben hier auch noch einen dritten Beitrag. Wir wollen nicht zu weit vom Thema abschleifen, denn im nächsten Beitrag geht es auf jeden Fall um Punk.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin bei dem Thema so ein bisschen, also ich habe da nicht so viele Infos drüber, aber ich muss sagen, ich fand den Beitrag sehr informativ.
Ja, ich habe ihn ja auch schon gehört, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Ich selber bin jetzt auch nicht so krass in dieser Punk-Szene drin, so klar, ein paar Sachen kannte ich schon, besonders halt auch durch Social Media, weil ich so ein bisschen dort so in dieser Bubble drin bin, die sich auch mit dieser Thematik ein bisschen beschäftigt, aber ich finde den nächsten Beitrag sehr informativ.
Ja, würde ich sagen, hören wir mal rein. Danach quatschen wir drüber.
Uniradio Konstanz.
Okay, jetzt muss ich meine Notizen bereitstellen.
Die Kette noch so zurechtgelegt.
Das wird so thematisch passend. Das ist so, okay. Wenn du was so.
Willkommen zum ersten Teil unseres Formats Punks Poser Popkultur mit euren zwei Lieblingsposern
Matthias
und Julia. Heute wird es um Punk, Sex Pistols und Vivian Westwood gehen.
Der Punk als Musikrichtung entstand Anfang der 70er Jahre in New York und in London. Aber vor allem in England hatte er diese Vorherrschaft, weil die politische Stimmung Anfang der 70er geprägt war durch Arbeitslosigkeit, Zerfall, generellen Kulturpessimismus. Der Begriff No Future kam häufig auf. Es war einfach eine generelle Abneigung gegenüber, wie Dinge liefen. Diese Punkbewegung war anti-Hippie, anti-kommerzieller Rock'n'Roll und anti-britisches Establishment. Ihre Kultur setzt viel auf Authentizität und sie entsteht mit einem Fokus auf DIY, also do it yourself, mit kleinen Pub-Gigs, in denen Bands mit einer kleinen Reichweite ein kleines Publikum erreichen. Zudem herrscht auch eine Stimmung von Nihilismus, die die bisherige Nostalgie ersetzen soll und eine eigene Abgrenzung, mit der man sich versucht, von existierenden Gruppen abzutrennen. Mit dieser Bewegung als Grundlage entsteht die einflussreichste Punkband der Welt, die Sex Pistols. Ihre Gründer spielen auf geklauten Instrumenten. Sie treffen sich häufig bei Too Fast to Live, Too Young to Die, einem Laden von McLaren und Vivian Westwood. Die Mitglieder der Band wechseln häufig wegen internen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen. Im Verlauf der Jahre kommen Johnny Rotten, der Frontman, und Sid Vicious, der Bassist, dazu. Ihre Singles, ihre Auftritte und ihr Debütalbum waren von konservativen Aufschreien, Boykotten, aber auch von finanziellem Erfolg geprägt. Gerade wegen dieser Gegenreaktion, den Feindlichkeiten und den Boykotten mussten sie ihre erste Tour unter einem Pseudonym aufführen. Hierbei waren ihre Auftritte durch radikale Sprache, Drogen und Gewalt geprägt, die nicht selten gegen ihre eigenen Fans ging. Und schon ein Jahr nach ihrem Debüt löste sich die Band unter Streit auf.
Die wohl bekanntesten Mitglieder sind der Sänger Johnny Rotten, welcher nach Auflösung der Band außerdem Anführer des Post-Punk-Musikprojekts Public Image Ltd. wurde, und sich heutzutage übrigens in den Medien als Unterstützer Donald Trumps positioniert. Und Bassist Sid Vicious, der 1977 den bisherigen Bassisten Glenn Matlock ablöste, obwohl er selbst nicht Bass spielen konnte. Er spielte eher die bloße Rolle einer Personifizierung des Punks in der Band, weswegen sein Instrument bei Auftritten auch extra leise gemischt wurde. Sid führte seit 1977 eine Liebesbeziehung zu Nancy Spungen, einem amerikanischen heroinabhängigen Groupie der Band, und verfiel so auch selbst im Drogenkonsum. Die Beziehung wurde einerseits als innig, andererseits auch als geprägt von Gewalt beschrieben. Circa ein Jahr später wurde Nancy in einem New Yorker Hotel erstochen, mit dem unter Drogen stehenden Sid aufgefunden, weswegen er unter Mordverdacht festgenommen wurde. Nachdem die Plattenfirma Virgin Records seine Kaution von 50.000 US-Dollar bezahlte und er am 1. Februar 1979 wieder freigelassen wurde, setzte er sich eine Überdosis und verstarb noch am 2. Februar 1979 in einem Zimmer des gleichen Hotels, in dem auch seine ehemalige Partnerin starb.
Zu diesem Verhältnis von Sid und Nancy gibt es ja auch den Film Sid und Nancy aus den 80ern. Der zeigt ihr Verhältnis in nächster Nähe, die Abhängigkeit voneinander und ihre Abhängigkeit von Drogen, ihre Probleme. Es ist also eine Art künstlerische Verarbeitung von ihrem gegenseitigen Untergang.
Du hattest ja vorhin kurz den Laden Too Fast to Live, Too Young to Die erwähnt, den die Gründer der Band häufig besuchten. Dieser Laden wurde Mitte der 70er Jahre in Sex umbenannt und Mitbegründer Malcolm McLaren wurde der Manager und Schöpfer des Punk-Images einer Band, die damals noch The Stance hieß, die kurze Zeit darauf als The Sex Pistols bekannt wurde.
Genau, McLaren verarbeitete nämlich diese Inszenierung von Image auch selber in einer scherzhaften Mockumentary namens The Great Rock'n'Roll Swindle, in dem er sich selbst spielt und inszeniert als Mastermind, der nur auf Geld aus ist und versucht, dieses Image nur für Profit zu kreieren. Auch die Bandmitglieder spielen sich selbst, abgesehen von Johnny Rotten, der das Projekt total scheiße fand und damit auch nichts zu tun haben wollte. Während sich also McLaren um das Image der Band kümmerte, kümmerte sich die Mitbegründerin von Sex um die Punk-Fashion und kreierte mit ihrem Team den Punk-Look. Und dieser Look war ausschlaggebend für die Anti-Fashion-Bewegung und hatte einen Fetischfokus mit SM-Elementen, Bondage, Latex, Gummi, Stacheln und zerrissener Kleidung. Vivian Westwood war also so prägend für die Punk-Ästhetik, dass sie von ihr kaum noch trennbar ist. Und durch diese starke Markenprägung verliert es aber auch Stück für Stück seinen Punk-Charakter. Punk wird immer weniger DIY und immer mehr Vivian Westwood. Stück für Stück entwickelt es sich zu einer Luxusmarke. Und spätestens nach ihrer Kollektion für die Paris Fashion Week ist das auch gar nicht mehr bestreitbar. Und trotz alledem positioniert sich diese Marke bis heute politisch progressiv und auch ökologisch, was wohl die letzten Überbleibsel dieser Punk-Idee sind.
Aber kann eine Marke, also eine kommerzialisierte Ästhetik, überhaupt wirklich Punk sein?
Das finde ich eine interessante Frage. Es ist ja wirklich ein bisschen seltsam, wenn man bedenkt, dass gerade die begründende Marke von Punk eigentlich genau diesem Punk-Charakter überhaupt nicht entspricht.
Die Frage ist dann auch, ob Anti-Fashion überhaupt existieren kann, wenn jede Gegenbewegung irgendwie so trotzdem ihren eigenen Stil entwickelt.
Vor allem, wenn diese Bewegung von einer Luxusmarke angeführt wird. Ihr könnt euch ja mal bis zu unserem zweiten Teil ein bisschen darüber Gedanken machen, inwiefern diese kommerzielle Realität und die ursprünglichen Punk-Ideen im Widerspruch stehen und was für Konsequenzen das vielleicht für die darauffolgenden Entwicklungen haben wird. Und jetzt nochmal ein lautes Bye.
Bis zum nächsten Mal. Bye.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah. Das packe ich noch dran. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bye. I am
an Antichrist. Uniradio Konstanz.
Danke, Julia und Matthias, für den geilen Beitrag.
Ja, fand ich sehr informativ. Also, ich habe einiges nicht gewusst, ehrlich gesagt. Also, ich kannte die Marke Vivian Westwood. aber ich habe die nie mit Punk assoziiert. Also ich habe das wirklich nicht gewusst.
Ja, ich kannte die auch schon ein bisschen länger. Am Anfang habe ich sie auch gar nicht mit Punk assoziiert. Aber dann eben habe ich auch eben öfters in so Social-Media-Kommentaren gelesen, dass halt die Leute meinten, dass Vivian Westwood Punk sein sollte. Und ich konnte das irgendwie gar nicht wirklich glauben. Habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. So klar, Vivian Westwood an sich, also die Designerin, ist schon vom Style her, sieht sie auch schon aus wie ein Punk-Icon so. Aber ich weiß jetzt nicht, die Fashion und so würde ich jetzt nicht wirklich als Punk betiteln und auch allgemein eben dieses Kapitalistische dahinter.
Ja, also ich habe nur auf Social Media, gerade bei so großen Promis oder so, wenn wir die heiraten in so einem Vivian Westwood-Kleid, hätte ich nie gedacht, dass das so in die Punk-Richtung geht. Auch der Schmuck oder die Taschen. Jetzt auf der Paris Fashion Show, wann war die denn?
Oh, ich weiß es gar nicht.
Aber ich glaube, da ist ja auch Vivian Westwood repräsentiert gewesen, neben halt so High-Fashion-Marken wie Balenciaga oder sonst was. Also das fällt dann ja schon einfach nicht in die Punk-Branche, würde ich sagen.
Ja, das ist, ich verstehe es gar nicht. Deswegen, aber
jetzt ist es irgendwie so moderat geworden. Das finde ich schade. Ja, ich liebe es, wenn Marken einzigartig sind.
Ja, das fehlt mir auch ein bisschen so, weil ich habe das Gefühl, High Fashion, die haben halt so ihren Deckel und nichts darf darüber hinaus. Und deswegen irgendwie immer, wenn so eine Marke in diese High Fashion Elo reinkommt, habe ich das Gefühl, dass sich so deren eigenes Design so eher generalisiert an die anderen.
Ja, man muss sich halt anpassen. Ich habe immer das Gefühl, wenn jemand so aus diesem Rahmen ausbricht, ist es direkt so, boah, nee, kaufe ich jetzt nicht, weil ich möchte einfach nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich finde, wenn Marken so einen eigenen Stil haben, einfach so was Eigenes repräsentieren, du sofort erkennst, boah, cool, das finde ich jetzt super. Das ist zum Beispiel jetzt Vivian Westwood.
Ja.
Also finde ich schade, dass Marken sich da einfach so anpassen und immer so moderater werden. Sei doch einfach, mach dein Ding, worauf du Bock hast. Und das ist doch auch das, was Punk repräsentiert, so ein bisschen. Sei du selber.
Ja, eben sei du selber, do it yourself besonders. Und wenn man jetzt auch die Preise von Vivian Westwood anschaut, das ist ja definitiv nicht do it yourself Preise.
Auf gar keinen Fall.
Deswegen ist es sehr, sehr komisch, dass auch Leute wirklich auch noch aktiv da sagen, dass das Punk ist, meiner Meinung nach. Aber die Origin-Story?
Ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist so ein Fakt, wo man richtig mit flexen kann. Weil ich bin mir sicher, das wissen nicht so viele Leute, wenn du nicht in dieser Punk-Branche drin bist und dich auskennst, einfach zu so sagen, ach, wusstet ihr übrigens das?
Ja, das ist definitiv so ein Fakt, den du dann so auf einer Party bringen kannst.
Ja, das ist kein Nutzer-Random-Fakt, wo ich mir denke, boah, ja, jetzt komm, interessiert keinen, sondern so ein, hey, krass, woher weißt denn du das? Oder, ja, hey, erzähl mir mehr.
Definitiv, war auch, ich glaube, niemand in meinem Umfeld wirklich würde Vivian Westwood eben mit Punk verbinden. Und wenn man dann mit sowas um die Ecke kommt, ist, glaube ich, schon so ein kleiner Flash für die auch.
Voll, weil die Marke kennt man ja auch doch. Man kennt auch dieses Design, man kennt dieses Logo. Ist ja schon bekannt. Und dann zu sagen, hey, wusstet ihr, dass das eigentlich von so der Punk-Richtung kommt?
Ja, und auch allgemein, wenn man jetzt die Käufer, also so, wie nennt man das nochmal?
Boah, gute Frage. Ich weiß aber, was du meinst.
Ja, also eben halt so die
Klienten? Nein.
Doch, das Klientel, oder? Von Vivian Westwood.
Ah, Klientel, ja.
So, wenn man das so anschaut, das passt halt auch nicht wirklich so in diese Punk-Szene rein.
Gar nicht. Also ich sehe das die ganze Zeit nur an irgendwelchen Promis und halt so High-Fashion-Leuten.
Ja, oder eben auch so diese Perlenkette dann noch dazu, so ein edles Abendkleid oder so. Da sehe ich das eher.
Oh, diese Perlenkette ist so schön, gell? Ja, aber das ist halt auch sowas. Ich würde so eine Perlenkette nie in Punk oder nie mit Punk in Verbindung setzen.
Nee. Es gibt einen Modeschmuck, wo ich wirklich sagen muss, das würde ich schon ein bisschen in die Punk-Richtung setzen, weil das ist so eine lange Kette mit einem riesigen Vivian Westwood, dieses Logo. Aber das Logo ist ein Feuerzeug.
Ja, das sehe ich.
Ja, so deswegen, da kann man schon sagen, dass es so ein bisschen in diese Punk-Szene geht, so, weil es ist schon ein bisschen alternative, so eine Feuerzeugkette zu haben.
Aber das ist ja ultra cool.
Ja, aber dann muss man halt auch wieder den Preis anschauen.
Ja, dann ist es nicht mehr so ultra cool. Also wer sich's leisten kann, go for it. Würde sagen, kaufe ich mir, wenn ich mal zu viel Geld übrig habe, ne?
Ja, definitiv.
Ja, ich würde sagen, mal mehr coole Folge. Drei echt spannende Beiträge.
Ja, ich würde auch sagen, die haben auch echt gut zueinander gepasst, die Beiträge alle.
Ja, irgendwie spannenderweise hat sich dort so ein roter Faden durchgezogen.
Ja, Auch sehr interessant. Sehr viel neues Knowledge habe ich dazu gewonnen auf jeden Fall.
Ja, das hast du das erste Mal moderiert. Was ja, sagst du?
Es hat schon Spaß gemacht, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ich laufe hier auseinander.
Ja, ja, da schließe ich mich an. Deswegen, nee, cool, dass du dabei warst. Fand ich richtig cool. Macht Spaß.
Immer gerne. Hä? Ja. Natürlich, ich komme auch definitiv nochmal wieder.
Ja, nee, man kann mit dir gut reden, finde ich super.
Sehr nice, mit dir auch.
Kriegst du die Hand. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Trinkt auf jeden Fall viel Wasser. Ja, jetzt ist es ja so warm.
Ja, aber nee, dann ist ja mittlerweile schon wieder kalt, oder nicht? Wenn die Folge rauskommt.
Aber es ist Sommer.
Aber es soll ja regnen. Vergesst eure Regenponchos nicht, eure Regenjacken, stimmt, eure Schirme. Aber trinkt auch sehr viel Wasser,
nehmt ist trotzdem wichtig. Nehmt einfach Regenponcho, Regenschirm, aber auch eine Cap und Sonnencreme und Wasser mit. Ja. Einfach für alles vorbereitet sein, ist immer
seid
gut.
Seid einfach ready.
Ja, cool. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Ciao.